Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, an was müssen Sie denken, wenn Sie Reformation hören? Welche Bilder steigen da in Ihnen auf? Schwester Renate hat ja schon ein paar heute Morgen gesagt. Martin Luther, der Reformator, vielleicht wie er die 95 Thesen an das schwarze Brett an die Kirchentür in Wittenberg nagelt, der Mönch, der Theologieprofessor, vielleicht auch Ulrich Zwingli in Zürich oder Johannes Calvin in Genf oder vielleicht die Wartburg und das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« oder auch Katharina von Bora, Frau an Luthers Seite. Reformation, so haben wir es ja eben gehört, heißt Wiederherstellung, heißt Erneuerung und Martin Luther wollte die Kirche erneuern. Und um eine Erneuerung geht es auch in unserem Predigttext heute. Gott ordnet die Welt neu. Gott ordnet die Welt neu. Davon redet Jesus in der Bergpredigt. Es ist seine erste große Rede im Matthäusevangelium. Und Jesus eröffnet diese Rede mit einer Fanfare, mit den Seligpreisungen. Hören wir auf das, was Jesus sagt im Evangelium nach Matthäus in Kapitel 5. Ich lese nach der Übersetzung die Basisbibel. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Und nun bitten wir dich, lieber Herr, schließe unser Herz auf für dein Wort. Sprich zu uns, dass wir dein Evangelium hören und getröstet werden. Amen. Gott ordnet die Welt neu. Wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, wird alles anders. Dann gelten andere Maßstäbe, andere Werte, andere Regeln als bisher. Und das wird die größte, die umfassendste, die tiefgreifendste Reformation, die die Welt je gesehen hat. Und darauf stimmt Jesus seine Jünger ein. Die Seligpreisungen sind der Auftakt dazu. Blicken wir zunächst einmal auf die Situation, in der Jesus diese Rede hält. Matthäus beschreibt sie in seiner Einleitung. Verweilen wir für einen Moment bei Jesus da am Ufer des Sees Genezareth, am Fuße des Berges. Eine große Menschenmenge ist da und die Jünger. Das Volk sieht die Jünger, sieht Jesus mit seinen Jüngern. Bis vor kurzem gehörten die Jünger auch noch zu der Menge des Volkes. Sie waren ja wie die anderen, aber sie hatten den Ruf Jesu vernommen, haben alles zurückgelassen, sind Jesus gefolgt. Und nun gehen sie mit ihm, leben mit ihm, folgen ihm, wohin er sie führt. An den Jüngern war etwas geschehen, was an den anderen nicht geschehen war, noch nicht vielleicht. Sie waren umgekehrt, hatten sich verändert und manchen war das befremdlich. Andere haben Anstoß daran genommen. So hat das Volk die Jünger gesehen. Und die Jünger sehen das Volk. Man kannte sich ja ganz gut. Vermutlich schon ein Leben lang. Mit ihnen waren sie aufgewachsen, Kollegen, Kunden, Freunde, Nachbarn, Familienangehörige, die Menge des Volkes. Auch ihnen gilt der Ruf Jesu. Jesus zieht seine Jünger. Es sind nur wenige. Eine kleine Schar, die Stimme des guten Hirten gehört hatte. Sie folgen ihm, haben nur ihn und mit ihm haben sie nichts in der Welt. Eine kleine Gemeinde, die er gefunden hat. Und eine große Gemeinde, die er sucht, wenn er das Volk anzieht. Es geht in der Bergpredigt um das Sehen. Das macht schon gleich das erste Wort im Grunde deutlich. Um das Sehen Jesu. Eben darum, wie Jesus die Welt sieht. Wie er seine Jünger sieht. Es geht weniger darum, wie die Jünger sich selbst sehen oder wie die Jünger das Volk sehen und verstehen, wie die Jünger die Situation wahrnehmen. Es geht um Gottes Sicht. Gottes Sicht auf die Menschen, Gottes Sicht auf die Umstände. Es gibt einen Ausleger, der hat auch gesagt, die Bergpredigt ist eine Schule des Sehens. Eine Schule des Sehens, ein Einüben in eine neue Sicht auf das Leben, in eine neue Sicht auf ihr Leben, auf das Leben der Jünger. Und so geht Jesus auf einen Berg, örtlich auf den Berg, so steht es im Urtext. Da klingt eine alte Geschichte an, der Berg, der Berg von Mose, auf den Mose ging. Er ging ja auch auf einen Berg, auf den Berg Sinai, und auf dem Berg hat Gott mit Mose geredet. Die 10 Gebote hat Mose da empfangen. Die Gebote, die das Zusammenleben in der Freiheit regeln, dem Unrecht und der Ungerechtigkeit eine Schranke setzen, die das Böse in Schach halten sollen, damit das Chaos gebannt und das Leben gelingen kann. Jesus also wie Mose auf dem Berg. Er setzt sich wie ein Gesetzeslehrer. Seine Jünger scharen sich um ihn wie um einen Rabbi. Sie sind gespannt auf seine Sicht der Dinge, warten auf seine Worte, Worte der Weisheit. Und feierlich fängt Jesus an zu sprechen und spricht über das Glück, über das wahre Glück, das Lebensglück. Und Jesus zählt auf, wer sich glücklich schätzen darf, wer Grund zur Freude hat. Und damit mutet Jesus seinen Jüngern und auch uns einiges zu. Denn es ist krass, wirklich krass, wen Jesus da nennt. Jesus hat besondere Menschen im Blick. Menschen, denen es nicht gut geht, würden wir sagen. Die an den Verhältnissen dieser Welt leiden. Oh Gott, Armen. Die Trauernden, die Verfolgten, die beschimpft und verleumdet werden, weil sie Jesus folgen. Denen kann man zu ihrem Glück gratulieren. Die sind gesegnet, sagt Jesus. Und es sind Menschen, die sich mit den Verhältnissen der Welt nicht abfinden, die anders leben und handeln, die Freundlichen und Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die Barmherzigen, die reinen Herzen sind, die Friedenstifter. Die sind selig zu preisen, sagt Jesus. Wieso haben ausgerechnet die das große Glück gefunden? Wie sieht der Segen aus, den sie empfangen? Das wird in der zweiten Vershälfte der Seligpreisung immer wie gesagt. Ihnen gehört das Himmelreich und sie erben die Erde. Sie werden getröstet und gesättigt. Sie finden Gnade, schauen Gott und werden Gottes Kinder genannt. Ihr Lohn im Himmel ist groß, sagt Jesus. Wir können mit Recht fragen, was das soll. Denn was Jesus hier sagt, widerspricht ja aller Erfahrung, befremdet. Was Jesus hier sagt, hat auch keine Vorbilder in der Literatur oder auch kann sich auf keine Tradition berufen. Das ist wirklich einzigartig in der Weltliteratur. Wie sollen wir seine Worte verstehen? Zunächst mal, es sind keine Beschreibungen der Welt, wie wir sie kennen und auch tagtäglich erfahren. Denn die sich einsetzen für Frieden und Versöhnung, sind ja meistens zum Scheitern verurteilt. Die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, verhungern und bleiben auf der Strecke. Barmherzigkeit wird als Schwachheit ausgelegt oder als mangelnde Durchsetzungsfähigkeit. Und die Armen stehen auf der Schattenseite des Lebens, sind die Benachteiligten, die zu kurz gekommenen, stehen auf der Verliererseite. Nein, es ist keine Beschreibung der Welt, wie wir sie tagtäglich erfahren. Jesu Worte sind aber auch keine Aufforderungen. Das wäre ja ziemlich zynisch, zu einem Leidenden zu sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du im Leid steckst, jetzt bist du in einer Lage, in der du getröstet werden kannst. Oder zu einem Verfolgten zu sagen, du hast wirklich das Große losgezogen, dir gehört das Himmelreich. So etwas zu einem Leidenden zu sagen, wäre menschenverachtend, völlig daneben und würde den Schmerz, das Leid ja nur noch schlimmer machen. Nein, was Jesus hier sagt, sind keine Allgemeinsätze, so ist die Welt nicht und es sind auch keine Aufforderungen. Streckt euch jetzt mal ein bisschen besser an, ein bisschen mehr an, seid ein bisschen freundlicher, barmherziger und stiftet Frieden, setzt euch ein für mehr Gerechtigkeit, so richtig das ist und so wichtig und so gut dies wäre. Diese Worte sind Sprechakte, ähnlich wie Ernennungen. Und dabei ist entscheidend, wer das sagt, wer das spricht. Also wenn ich zu jemandem hingehe und sage, du bist jetzt Minister oder du bist jetzt Ministerin, dann hat das überhaupt keine Konsequenzen. Wenn das der Bundespräsident aber macht und zu einer Person sagt, du bist jetzt die Ministerin, dann gilt das und dann wird das Wirklichkeit. Dann wird und ist diese Person ernannt. Sprechakte verändern, schaffen eine neue Wirklichkeit, ordnen die Welt neu. Und die Seligpreisungen sind solche Sprechakte, Zuspruch. Und der ist nur wahr, weil Jesus es sagt, weil es der Sohn Gottes sagt. Aber er ist wahr, weil Jesus es sagt, weil es der Sohn Gottes sagt. Jesus ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Worte. Jesus verspricht nicht einfach, er spricht zu. Nicht allgemein, sondern in eine konkrete Situation hinein. Die Seligpreisungen sind konkreter Zuspruch an konkrete Menschen in konkreter Situation hinein. Ihnen wird gesagt und zugesprochen. So sieht Gott die Welt. So schätzt Gottes Sohn die Lage ein. So schätzt Gott deine Lage ein, auch wenn es dir ganz anders erscheinen mag. Mit den Seligpreisungen zeigt Jesus seinen Jüngern, wie er sie sieht. Und das gilt schon heute, nicht erst in Zukunft. Auch wenn es jetzt noch gebrochen ist und manchmal verborgen, die Zusagen Jesu erfüllen sich sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Wir können jetzt schon die ersten Früchte genießen, auch wenn die Vollendung im Reich Gottes noch aussteht. Das Futur betont dabei die Gewissheit. Die Trauernden werden tatsächlich getröstet werden. Und die reinen Herzen sind, werden tatsächlich Gott schauen. Und die Friedensstifter werden tatsächlich Gottes Kinder heißen. Und schon jetzt dürfen sie sich freuen, denn Gott ist bei ihnen. Gott sieht sie, Gott sieht, wie es ihnen geht. Und Gott sieht das Leid, die Traurigkeit. Und er will und er wird es ändern. Die Traurigen werden getröstet. Menschen, die jetzt unterdrückt, verfolgt und ausgegrenzt werden, werden von Gott ins Recht gesetzt. Was für eine wunderbare Vision. Und schon jetzt gilt, ihr seid selig. Nicht erst in ferner Zukunft, sondern schon jetzt. Darum ist ja Jesus in die Welt gekommen. Er will und er wird diese Welt verändern. Nicht mit Waffen oder mit Terror oder Gewalt, sondern mit Gottes Liebe, durch Gottes Liebe. Er möchte auch unsere harten Herzen mit der Botschaft der Liebe Gottes öffnen und sie wieder lebendig weich machen und uns Hoffnung schenken. Gott ordnet diese Welt neu und er fängt schon jetzt damit an. Die, die unterdrückt, angefeindet, verachtet werden, die wird Gott ins Recht setzen und seine Liebe macht es möglich. Und weil nichts und niemanden Gottes Liebe aufhalten kann, weil schon jetzt Gottes Reich unter uns ist und wächst, verborgen, aber beständig wächst, darum kann Jesus das schon jetzt sagen. Selig sind die jetzt im Leid stehen. die sanftmütig sind, die reinen Herzen sind und eben nicht irgendwann einmal in Zukunft, in ferner Zukunft, werden sie selig sein. Nein, Jesus kann das sagen, weil er der Sohn Gottes ist, der Messias, der Christus. In ihm wird wahr, was im Alten Testament noch ein Zukunftstraum war. Wenn Gott schon jetzt an meiner Seite ist, kann ich meinen Weg gehen, trotz mancher Widrigkeiten. Ich weiß nicht, wie lange mein Weg dauern wird, aber ich darf wissen, auch in all dem Schlimmen, in all den Rückschlägen ist Gott da, trotzdem da. Mein Weg wird gelingen. Gott gibt Kraft und Zuversicht, Hoffnung. Und das gilt auch für die vielen Christinnen und Christen, die weltweit verfolgt werden und unterdrückt. Das ist die gute Nachricht für uns und unsere Welt. Stimmt, vieles sieht düster aus, gerade jetzt, wenn man die Nachrichten sieht und hört. Und manchmal könnte man verzweifeln angesichts der Kriege und der Ungerechtigkeiten. Und es sieht so aus, als ob sich die Starken und die Skrupellosen durchsetzen. Und doch haben wir Hoffnung. Gott ordnet die Welt neu. Gott schafft eine neue Weltordnung, eine gute, eine gerechte Ordnung. Und unsere Welt braucht dieses Hoffnungswort. Wir, jeder von uns, brauchen diese Hoffnung. Manchmal werden wir ja gefragt oder wir fragen uns vielleicht auch selbst, ist eigentlich etwas anders geworden mit Jesus? Durch das Kommen Jesu? Ja, es ist etwas anders geworden. Denn mit Jesus kommt Hoffnung in unsere Welt. Gott wird alles zum Guten ändern. Und diese Hoffnung, die darf unser Leben prägen. Jesus, der Sohn Gottes, der Herr, unser Erlöser, verbirgt sich für diese Hoffnung. Denn mit den Seligpreisungen zeigt Jesus nicht nur, wie er uns und diese Welt sieht. Mit den Seligpreisungen offenbart er sich auch selbst, beschreibt sich selbst, sein Leben. Er wurde arm für uns. Er ist der, der über andere trauert, der ihnen sanftmütig und barmherzig entgegenkommt. Er ist es, der hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Er ist es, der reines Herzens ist, der Frieden stiftet und um der Gerechtigkeit willen verfolgt wurde. So hören wir zum Schluss die Seligpreisungen als ein Lob auf Christus. Selig bist du, Jesus, der du weißt, dass du vor Gott arm bist, denn dir gehört das Himmelreich. Selig bist du, Jesus, der du trauerst, denn du wirst getröstet werden. Selig bist du, Jesus, der du von Herzen freundlich bist, denn du wirst die Erde als Erbe erhalten. Selig bist du, Jesus, der du hungerst und dürstest nach der Gerechtigkeit, denn du wirst satt werden. Selig bist du, Jesus, der du barmherzig bist, denn du wirst Barmherzigkeit erlangen. Selig bist du, Jesus, der du ein reines Herz hast, denn du wirst Gott sehen. Selig bist du, Jesus, der du Frieden stiftest, denn du wirst Sohn Gottes heißen. Selig bist du, Jesus, der du verfolgt wirst, weil du für Gottes Gerechtigkeit eintrittst. Denn dir gehört das Himmelreich. Amen.